Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert
Sideviews,
der Podcast rund um Technik und Hilfsmittel. Die Interviews zur SideCity 2026. Direkt aus Frankfurt.
Erinnert ihr euch noch an das Mikey? Das Mikey ist eine kleine Braille-Tastatur, mit der man auf einem iPhone nicht nur schreiben, sondern auch das Gerät steuern kann. Sogar das Hinterlegen von Makros ist möglich. Im April 2022 haben wir das Produkt ausführlich in SideViews getestet und vorgestellt. Und jetzt, rund 4 Jahre später, gibt's was Neues vom Mikey. Der Hersteller BBTF bietet das Mikey jetzt auch als Pro-Version mit einer integrierten Braillezeile an. Am Stand von Dräger Lienert bin ich auf Thomas Friehoff, dem Chef von BBTF, getroffen und wir haben uns gemeinsam das Mikey angeschaut. Das Interview ist relativ lang, fast 40 Minuten, deshalb hört jetzt in den ersten 19 Minuten erst einmal eine Beschreibung der Hardware und erfahrt einiges über die Besonderheiten, sehr hintergründig alles. Man merkt einfach, dass der Herr Friehoff schon lange in der Branche ist und ein echter Techniker ist. Am Stand von Dräger Lienert treffe ich heute auf Thomas Friehoff. Der war mal der Technikvorstand von der Baumretec AG, leider ja lange Geschichte, aber er ist wieder aufgestanden, hat eine neue Firma. Das Mikey kennen wahrscheinlich viele, eine Braille-Tastatur für das iPhone, zusammen entwickelt mit der TIPS aus Hanau, der Technischen Informations- und Beratungsstelle. Ich denke, das ist schon 3-4 Jahre her. Das wurde jetzt erweitert. Jetzt gibt es das Mikey auch als Pro-Version, nämlich mit einer Braillezeile. Ja, vielleicht erzählen Sie erstmal kurz was über die Hintergründe zu diesem Gerät.
Ja, also mit meinem langjährigen Freund und Kollegen Josef Ender haben wir 2023 das Mikey gebaut als Tastatur, Braille-Tastatur für Voice-Over und iPhones. Und waren damit eigentlich im Kleinen recht erfolgreich, haben eine treue Benutzergruppe da gebildet. Und es ist der Wunsch aufgekommen, insbesondere von Josef, auch eine Braillezeile in das Mikey zu integrieren, sodass man ein kompaktes Gerät hat, was sowohl die Vorteile des Mikeys, eben die Tastatursteuerung von VoiceOver zu ermöglichen, als auch direkt als Braillezeile zu dienen und das Ganze in ein kleines Gehäuse zu packen. Und aufgrund meiner Tätigkeit bei der Entwicklung des E-Readers für die Library of Congress, den ich zusammen mit der Firma Zoomex gemacht habe, hatte ich da neue Braille-Elemente gefunden, von denen wir 7500 Geräte mit 20 Zellen für den amerikanischen Kunden Library of Congress gebaut haben. Und ich finde und fand diese Braille-Elemente eigentlich sehr gut. Und die habe ich mich jetzt dazu entschlossen, die da auch einzubauen und ein Gerät zu machen, was die Vorteile dieser Braille-Module nutzt und eben auch Anklang oder Annäherung an das, was der Mikey hatte und auch an die ehemaligen Produkte der Firma Baum, nämlich den Pronto, da aufzugreifen. Das Mikey Pro ist im Prinzip nichts anderes als eine Braillezeile. Also wenn man das jetzt einfach so sagen will, also nichts super Besonderes. 8 Braillepunkte zur Eingabe der Braillschrift, die typischen 6 Display-Tasten, 3 links, 3 rechts neben den 20 Elementen, so wie das bei Baum üblich war. Und vorne im Daumenbereich jetzt 4 Tasten, der Pronto hatte 2 Leertasten, da haben wir 4 Leertasten, die wir eben auch im Mikey schon hatten. Zusätzlich dazu einen Navi-Stick, also einen 5-Wege-Schalter in der Mitte zwischen den beiden mittleren Leertasten und 4 Systemtasten, ähnlich wie es der Pronto hatte, links und rechts an der unteren Kante des Gerätes. Das ist mal, was ich dazu von dem grundsätzlichen Aufbau sagen kann.
Ja, steht auch gerade vor mir. Also es ist wirklich ich habe es mal hochgehoben, wirklich sehr, sehr leicht auf jeden Fall. Wissen Sie, wie viel Gramm es hat?
Also es passt in ein Postpaket unter 220 Gramm. Ja, also okay. Das war Warenpost unter 220 Gramm. Ja, aber bei 20 Braille-Elementen, einer Batterie und
350 kann sein, oder?
Ja, ich glaube nicht.
Egal, aber im ersten Moment ist es jedenfalls sehr leicht, würde ich sagen.
So, es hat wo ich gerade darauf angesprochen habe, eine Batterie. Es hat eine Ladeelektronik, es hat einen USB-C-Anschluss an der Seite und es hat an der Seite einen Ein- und Ausschalter mit jeweils zwei Knöpfen am rechten Geräterand und so weiter.
Vorne ist auch ein USB-Port, oder was ist das? An der Vorderkante?
An der Vorderkante ist ein kleiner Schlitz für einen Micro-USB, für eine Micro-USB-Karte. Zugegebenermaßen sind Micro-USB-Karten aufgrund ihrer kleinen Bauform jetzt nicht das alleroptimalste Medium für Blinde, damit umzugehen. Ich gehe im Prinzip davon aus, dass man, wenn man das Gerät mit der SD-Karte nutzen will, dass man die im Wesentlichen immer drin lässt. Mhm. Ja. Das Gerät hat weiterhin eben einen Akku eingebaut, wo ich schon drauf gekommen bin, mit 3000 mAh, also eine recht schöne Größe. Ein flacher Akku, der unterhalb der Prallzeile liegt.
Das 20 Stunden oder dann kann man dann ungefähr arbeiten?
Naja, also augenblicklich geht er 24 Stunden mit eingeschalteter Prallzeile. Mhm. Aber, also das Gerät ist ja neu und da kommt auch noch was. Das Gerät schaltet während dieser Betriebszeit nicht in einen Standby-Modus. Also das ist, ich habe es oft so, dass ich das Ding morgens eingeschaltet habe, geladen habe, dann damit am Küchentisch erst noch ein bisschen gearbeitet habe, dann ins Büro fahre, da arbeite, es dann abends wieder auf den Küchentisch lege und am nächsten Morgen geht es immer und ist verbunden mit einem iPhone. Aha. Also auf diese 24 Stunden würde ich mich schon festlegen. Das kann man auch messend untermauern. Also zwischen 120 und 150 mAh braucht das Gerät. Die Batterie hat etwas über 3000 mAh, kommt man also so ungefähr auf etwas über 20 Stunden, wenn man 150 mAh da eben annimmt.
Ja. Also es hat auf alle Fälle vier Füße aus Gummi, habe ich unten schon gesehen. Es rutscht nicht auf der Tischplatte. Es hat ein Kunststoffgehäuse aus so eher glatten Kunststoff, fühlt sich auch gut an. Und das ist auch alles sehr abgerundet, die vier Ecken. Vorne haben wir so ein bisschen eine ansteigende Kante. Also erst geht es schon senkrecht nach oben, aber dann haben wir so ein bisschen eine Schräge, wo eben diese vier Leertasten und die links und rechts jeweils zwei von diesen Systemtasten sind. Ne? Und der Joystick in der Mitte noch, genau. Man kann die Tasten auch gut unterscheiden. Also die Leertaste hat eher so eine Mulde, während dann halt die Systemtasten rund sind und nach oben rausschauen. Und dann haben wir eben die Braille-Seite drin mit ja, eher so glatten Modulkappen. Finde ich eigentlich sehr angenehm. Ist ja ein gutes Lesegefühl, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, was da die Besonderheit ist an den Braille-Modulen. Und eben eine Braille-Tastatur.
Ja, gut, also Routing-Tasten auch noch.
Routing-Tasten, genau, ja natürlich. Ja, die nimmt man halt so selbstverständlich hin, aber natürlich.
Und Ja. Nur so um der Vollständigkeit halber.
Auf jeden Fall. Und eine Braille-Tastatur, gut, jetzt sind wir hier auf dem Home-Bildschirm des verbundenen iPhones, aber ich kann einfach mal was tippen. Ja, also man kann auch recht leise mitschreiben, würde ich sagen. Sind das so normale Gummidom-Tasten oder was haben Sie da, für was haben Sie sich da entschieden?
Also wir haben für alle 12 Tasten, also die 8 Fingertasten, die B1 bis B8 Tasten und die Daumentasten, die wir BL, B9, B0, BR nennen, haben wir Cherry MX Ultra Tasten genommen. Mhm. Also keine selbstgemachten Gummidom-Tasten, sondern von dem Hersteller Cherry eine flache Taste, die mit so einem Scherenmechanismus und einer Feder sich aufstellt, also kein Gummi, sondern mit einer Feder sich aufstellt und durch diesen Scheren-Effekt, dann zunächst muss der Finger gegen die Federkraft wirken. Also ich rede hier nicht über Kilos, aber gegen diese Fingerkraft wirken. Und wenn er dann über den Kipppunkt kommt, lässt die Federkraft aufgrund der Dimensionierung da sofort nach und die Taste fällt quasi runter in die Kontaktposition. Also wenn Sie das ruhig mal, also wenn Sie vorsichtig, sanft diese Taste runterdrücken, merken Sie, dass Sie eine steigende Kraft bekommen und ab einem gewissen Punkt quasi durchbrechen und auf diese Taste. Wir haben dahinter die Tastenkappen unterlegt auf der Platine mit so einer Gummifolie, um eben sicherzustellen, dass sie sehr leise schreibbar sind. Also heute ist hier heute Morgen auf der Messe noch kein großer Lärm, aber wenn Sie jetzt mal Ihr Mikrofon ganz nah an diese Tasten
machen wir gerne
bringen,
noch mal.
Ich glaube nicht, dass Sie da viel hören. Also
Ja, ist wie eine normale Laptop-Tastatur, ne? So ganz,
ja, also es ist ja unten noch, also unten eben auch noch schallgedämpft, weil da so eine Gummiplatte aufliegt. Also da ist einiges reingeflossen, verbessert auch gegen den Library of Congress-Gerät. Das Library of Congress-Gerät, dieser E-Reader, hat recht laute Tasten. Die sind damals so designt worden und als gut bewunden worden. Und mittlerweile würde ich sagen, das war jetzt eine Fehlentscheidung, diese Klick-Tasten da einzubauen. Mhm. Aber bei einem E-Reader liest man auch mehr, als dass man schreibt, wenn es da aufkommt.
Ja, dann haben wir noch die Braille-Module aus der Schweiz von Hörbiger. Ist, gut, ich kenne nicht überall die Zulieferer, aber ist mir jetzt auch noch nie so offensiv untergekommen, dass jemand diese schweizerischen Module verbaut. Was ist da der Vorteil?
Also Hörbiger ist ein Schweizer Mutterunternehmen, das mehrere Tochterfirmen hat und in Rettwitz im Osten von Bayern Johnson Matthey, eine Tochterfirma von Hörbiger, besitzt, die diese Braille-Elemente baut. Hörbiger, Johnson Matthey hat eine lange Geschichte mit Piezo und Motion Control Erfahrung und am Ende der Zeit bei Baum haben wir mit den Leuten von Hörbiger bzw. Johnson Matthey zusammen ein Konzept aufgebaut, wie man eigentlich bessere Braille-Elemente bauen könnte. Wir hatten bis dahin immer bei Baum KGS-Elemente eingesetzt, von denen ich hier überhaupt nicht sagen will, dass die schlecht sind. Das sind super Braille-Elemente gewesen von KGS, aber im Bereich Wartung und Reparatur haben die traditionellen Braille-Elemente doch ihre Probleme. Man kann diese Braille-Elemente quasi nur als einen Block benutzen, 20, 40, 60, 80 Stellen, zwar beliebig aneinanderreihbar, weil man die bei KGS und den bisherigen Lieferanten quasi als Einzelzellen bestellt, einkauft und dann als Hersteller in einen Block mit zwei Messingstangen zusammenschraubt, um da die zusammenzuhalten. Das bedeutete, jede der Braillezelle hat eine Kappe, wo die Braillepunkte durchtreten und dann eben auch lesbar sind durch das Auflegen der Finger. Und dann sind in jedem Braillelement 8 unterschiedlich lange Pins drin, die von diesen Piezo-Biegern hochgebogen oder runterfallen lassen werden. Und dann hat jedes dieser Braillelemente hinten einen Stecker, der die Daten und die Stromversorgung aufnimmt. Also das ist mir jetzt ganz... Ja. Und die Austauscheinheit, wenn etwas kaputt geht, ist ein Braille-Element. Ja? Mhm. Und die Reparatur ist, oder die Säuberung ist eine Kappe abmachen und einem fallen 8 Braille-Punkte entgegen, die man dann irgendwie reinigen kann oder ersetzen kann, wenn sie durchgeschliffen sind. Das Konzept der Johnson Matthey Braille-Elemente hat auch die Zahl 8 als einen Baustein oder Grundbaustein. Und diese Zahl 8 kommt aus 8-Bit und aus einem Baustein, HV809, der eben 8 Piezo-Elemente mit 200 Volt verbinden kann und durch einen Mikrocontroller angesteuert werden kann. Mhm. Und der gleiche Baustein wird auch bei KGS-Elementen und allen anderen Braille-Elementen verwendet. Der ist einfach gut, den gibt's und der ist da. Nur der große Unterschied bei den Johnson-Matthey-Elementen ist, dass nicht ein Baustein für eine Braillezelle eingesetzt wird, sondern ein 8-Bit-Baustein für eine vierpunktige Zeile. Also Punkt 1, 4, 2, 5, 3, 6 und 7 und 8. Und das Plastikgehäuse für das Braille-Element nicht nur ein Braille-Element umfasst, sondern 4 Braille-Elemente nebeneinander umfasst, die dann übereinander 4 Biegerplatinen hat, die dann eben für diese Punkte, wie gerade angesprochen, zuständig ist. Vom Reparieren ist das viel besser, weil diese Platinen kann man in das Plastikgehäuse einschieben und rausziehen, ohne Lötkolben, ohne irgendwas. Die fahren einfach diese Platinen, von denen ich gerade gesprochen habe, da ein. Und wenn da was kaputt ist, zieht man so eine Platine raus, schickt eine andere Platine rein und alles ist gut.
Und wenn das erste Modul kaputt ist, dann muss ich halt 4 gleich tauschen, oder?
Naja, also da kommt jetzt diese alte Denke auf. Typischerweise ist kein Modul kaputt, sondern ist entweder dieser Hochspannungskipp kaputt oder einer von den 8 Piezo-Biegern, die der steuert. Ja. Und die würden jetzt bei so einer Zeile sagen, wenn ein Modul kaputt ist oder wenn was nicht funktioniert, dann tauschen Sie die Ebene aus, die von dem Dot sehr kaputt ist. Also entweder ist Dot 1, 3 kaputt oder es ist Dot 2, 5 kaputt oder Dot 3, 6 kaputt. Und das tauscht man dann aus. Also man tauscht nicht mehr aus oder weniger aus, man tauscht nur anders aus.
Okay.
So, und dann kommt noch das Reinigen. Ich habe vorhin schon angesprochen, das oder Ersetzen der Pins, dass wenn man ein jetziges Preilelement hat, dass man eine Kappe abnimmt, man plötzlich 8 Pins hat, die einem so entgegenfliegen. Mhm. Und ich weiß, dass wir hier im Podcast sind, aber bei den Hörbiger-Modulen ist es so, dass man den Viererblock der Preilelemente rausnehmen kann und dort die 8x4 Breilpunkte drin hängen und nicht wegfliegen können. Aha. Und das ist einfach, ich finde, ein sehr großer Wartungs- und Handhabungsvorteil für diese Breilelemente.
Mhm. Gut, ich bewege mich mal ein bisschen. Jetzt sind es auf dem iPhone. Mal schauen, ob es auch laut schaltet. Das hört man es natürlich auch nicht so, aber. Ja, man hat so das ganz normale Klickgeräusch. Also das,
also
ja,
das
gut.
Ist jetzt das Klicken kommt vom iPhone, ne?
Genau, ja. Also man hört so ein bisschen, aber es ist halt so das ganz normale Piezo-Schaltgeräusch, wie man es halt gewohnt ist. Also ja, viele also haben ja immer Angst, oh, neue Technik, das klackert dann, weil es Magnet ist. Aber nein, also wir haben hier schon tatsächlich Piezo und es klingt auch wie Piezo und man kann das auch in ruhiger Umgebung durchaus machen.
Und die Platine, die hat die Piezo-Biege eben nebeneinander und nicht untereinander.
Ja, stimmt,
aufgebaut.
Ja. Also ich hatte mal so ein altes KGS-Modul auch zu Hause, habe ich irgendwo mal besorgt im Rahmen des Reparatur aufs Trax, ja, und ich merke schon, dass es wirklich anders designt, auf jeden Fall, ja. Und es ist ja auch mal spannend, dass man Hersteller mal was anderes macht und sich das überlegt, wie können wir es vielleicht ein bisschen wartungsfreundlicher machen.
Ja, und nicht nur wartungsfreundlicher, sondern auch produktionsfreundlicher. Mhm. Diese Platine ist flach und kann automatisch bestückt werden. Mhm. Für die KGS-Elemente sitzen, ohne das jetzt abwertend sagen zu wollen oder geschlechtsspezifisch sagen zu wollen, sitzen da Frauen mit kleinen Lötkolben und löten 16 Drähte an so ein Breilelement an.
Ja.
Ja, also da ist manuelle Arbeit erforderlich, dass eben die angelötet werden. Die funktionieren auch, aber es ist eben nicht automatisch bestückt.
Mhm. Okay, ja, danke schön. Technisch hintergründig, wie immer, kenne ich noch aus den Bauaktivzeiten, dass Sie einfach da immer sehr viel Hintergrundwissen liefern, was ja auch spannend ist für so einen hintergründigen Podcast. Noch zur Bedienung, vorne haben wir jetzt diesen Navi-Stick, diesen Joystick, nach links, rechts, vorne, runter und drücken. Drehrad war ja auch mal im Gespräch.
Ja, also ich liebe Drehräder an meiner Maus und ursprünglich wollte ich die erste Version dieses Gerätes auch mit einem Drehdrückrad, was man nach links und rechts bewegen konnte, auf den Markt bringen. Aber ich bin im letzten halben Jahr dann an der Konstruktion gescheitert, beziehungsweise habe sie nicht so weit forttreiben können, dass ich mit der Konstruktion zufrieden gewesen wäre. Und irgendwann muss man auch mal mit dem Ding auf den Markt kommen und habe dann den einfacheren Weg zunächst des 5-Wege-Schalters, also links, rechts, rauf, runter und reindrücken gewählt. Aber wir werden, und ich werde weiterhin daran arbeiten, dass in den gleichen Bauraum und an der gleichen Stelle auch ein Drehdrückrad, also dass nicht nur die Funktion Drehbewegung nach oben, Drehbewegung nach unten und reindrücken hat, sondern auch, was nach links und rechts ausgelenkt werden kann, so wie das einige Mausräder heute auch haben. Und das ist eigentlich schön. Vielleicht bieten wir auch eine Nachrüstung an, wie auch immer, wenn wir das dann haben. Auf jeden Fall ist der Bauraum dafür da und ein Stecker, wo man entweder diesen 5-Wege-Schalter oder einen D-Drückrad da in die Mitte einbauen kann. Der 5-Wege-Schalter, den wir hier haben, hat ein bisschen eine Besonderheit. Oder also als Entwickler ist man natürlich stolz und redet darüber, was er hat. Ich sehe gerade, wie Sie den mit Ihrem Daumen bewegen. Und das ist die traditioneller, also die bisherige Art, so einen 5-Wege-Schalter zu bedienen, dass man ihn horizontal oder vertikal durch Bewegen der Achse mit dem Daumen auslöst. Also nach oben schieben, nach unten schieben, ja, nach rechts, links schieben. Dieser 5-Wege-Schalter hat obendrauf so etwas wie so eine Tulpe, also wie so eine Tulpenform. Und Sie können ihn auch da bedienen, indem Sie quasi an dem Rand draufdrücken. Das heißt also, es ist in
es ist ein erhöhter Rand, ja.
Es ist ein erhöhter Rand und eine abgesunkene Fläche da drin, ja. Und so kann man den quasi eher wie so eine Taste mit 4 Schalt- oder 5 Schaltmöglichkeiten bewegen und nicht den wegschieben zu müssen. Mhm. Ja, finde ich schön. Machen Sie mal 2-3 Mal und Sie werden merken, dass das auch sehr leicht geht und eigentlich angenehmer ist, als jetzt den Daumen zu nehmen, um den wegzuschieben.
Mhm. Ja, ja, stimmt. Ja.
Mhm. Ja, und jetzt können wir dann eben noch über die Software reden. Aber wenn Sie noch Fragen zur Hardware haben, jetzt ist der Zeitpunkt.
Nee, Fragen zur Hardware hatte ich dann nicht mehr so direkt. Es geht weiter mit dem Thema Software. Das dann aber morgen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Donnerstag. Tschüss.
Der Podcast rund um Technik und Hilfsmittel. Von und mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de. Sideviews. Ein Angebot des BBSB.